In dieser Ausgabe geht es um die Schönheit des Unvollkommenen, die Weisheit der Vergänglichkeit und das, was in Japan Wabi-Sabi genannt wird.
Erstens.
Wir alle neigen dazu, uns das gute Leben als das absolut perfekte Leben vorzustellen. Dabei ist beides, das Gute und das Perfekte, ja nicht zwingend dasselbe. Und trotzdem bleibt Perfektion für die meisten die Messlatte, die unsere Vorstellung vom Leben prägt. Diese Perfektionsvorstellung durchdringt nicht nur unsere Lebensführung, sondern prägt auch fundamental unseren Begriff von Schönheit. Filme wie Reality Plus, The Substance oder die neue Serie The Beauty thematisieren diese Besessenheit von Perfektion. Manchmal ist die gut, häufig aber nicht. Aber müsste Schönheit nicht im Sinne Platos das perfekte Ideale sein, während die realen Dinge nur unvollkommene Verwirklichungen von Idealen und perfekten Ideen sind? Viele glauben, dass das eigentliche Geheimnis der Dinge, wenn überhaupt, hinter ihnen zu finden sei, sozusagen auf der Unterfläche der Oberfläche. Doch was findet man eigentlich hinter den Dingen, griechisch Metaphysis, also die Metaphysik hinter der Gestalt der Dinge? Ist das, was man dort findet, nicht etwas anderes als die Dinge selbst und daher die Suche nach einem hinter der Oberfläche vergeblich? Von Oscar Wilde stammt der bekannte Satz: "The true mystery of the world is the visible, not the invisible." Das wahre Geheimnis der Welt ist das Sichtbare und nicht das Unsichtbare. Und damit das, was wir dahinter suchen, sozusagen in der Hinterwelt. Wir neigen dazu, etwas in die Dinge hinein zu geheimnissen, so als stimme mit der Oberfläche irgendwas nicht. Aber die Oberfläche ist alles andere als oberflächlich, denn sie ist ja das, was sich zeigt. Und dagegen ist absolut nichts einzuwenden. Wenn wir die Dinge sehen und wenn wir sie verstehen wollen, wie sie sind, müssen wir auf ihre Oberfläche schauen. Und doch können sie auf etwas anderes verweisen oder auch an etwas anderes erinnern, mit dem diese Dinge verbunden sind. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich ungefähr in der Mitte. Sie sind weder nur das eine noch das andere, also weder nur Oberfläche noch irgendwas Sagenhaftes dahinter, sondern irgendwas dazwischen, zwischen diesen Polen. Das japanische Konzept Wabi-Sabi ist ein Wort, das für dieses Dazwischen geschaffen worden ist. Es zielt auf etwas ab, das sich erst in der Interaktion, im Zusammenspiel zwischen Mensch und Gegenstand, Mensch und Natur, aber auch zwischen Menschen oder zwischen Dingen ereignen kann. Wabi-Sabi ist also weder eine Eigenschaft nur des Menschen, noch nur der Dinge. Wabi-Sabi ist relational.
Zweitens.
Das Wort Wabi-Sabi setzt sich ursprünglich aus zwei verschiedenen Begriffen zusammen, deren Bedeutung sich über Jahrhunderte gewandelt hat. Wabi, übersetzt als zurückhaltender Geschmack, lässt sich etymologisch auf das Verb Wabishi zurückführen, das ursprünglich elend, armselig, aber auch trostlos bedeutet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich dann eine Bedeutungsverschiebung hin zu einer positiv verstandenen Einfachheit, einer bescheidenen Zurückhaltung und einer eher meditativen Einsamkeit, die als spirituelle Bereicherung verstanden wird. Sabi wiederum steht in Verbindung mit dem Verb Sabiru, rosten, alt werden, und dem Adjektiv Sabishi, einsam, verlassen. Auch hier vollzog sich wieder eine bemerkenswerte Transformation. Was zunächst den Verfall bezeichnete, wurde immer mehr zur Chiffre für jene besondere Schönheit, die sich erst mit der Zeit einstellt, die also durch nichts Künstliches, keine künstlich herstellbare Patina des Lebens erlangt wird, sondern die stille Würde des Vergangenen meint, die nur natürlich ist und mit der Zeit kommt. In ihrer Kombination bezeichnen Wabi-Sabi also eine Ästhetik des Unvollkommenen, Vergänglichen, auch Bescheidenen. Die Zeit selbst, die sich ja ins Sein, in die Dinge, in alle Lebensprozesse eingeschrieben hat, buchstäblich reinfrisst, wird als Quelle tiefer Schönheit begriffen. Diese Konzeption von Schönheit als etwas vergänglich Veränderbares unterscheidet sich ja fundamental von klassischen westlichen Idealen. Es geht Wabi-Sabi weder um eine zu erreichende Perfektion noch um einen bestimmten Look. Was entscheidend ist, ist die verfeinerte Empfänglichkeit für zeitlich begrenzte Schönheit. Und dieser Faktor der Zeit, der führt natürlich auch zu einer Art Melancholie, die ja durchaus verständlich ist, jeder kennt das, aber nicht frustriert, sondern im Gegenteil die Wahrnehmung für den Wert der Dinge deutlich schärft. Und diese Traurigkeit gehört in Japan ganz eng zur Schönheit. Und ich glaube, das ist auch bei uns der Fall, wenn man etwas genauer hinsieht. Zwar führt die Tatsache der Zeit und damit der Vergänglichkeit von allem, wirklich von allem, was existiert, einschließlich dessen, was scheinbar ewig und dauerhaft erscheint, ganz natürlich zu einer gewissen Melancholie und Traurigkeit, aber anders als im Westen, nicht zu Pathos, Selbstmitleid oder permanenter Bedrücktheit, weil Dinge vergänglich sind. Veränderung ist ja eine Tatsache und für sich betrachtet weder frustrierend noch deprimierend. Es kann sich ja auch was zum Guten verändern. Zumal sich auch diese Eindrücke, was gut und was schlecht ist, im Laufe der Zeit verändern können. In der Jugend denkt und empfindet man natürlich anders als im Alter. Aus der Sicht von Wabi-Sabi schärft sich mit der Vergänglichkeit und der Veränderung der Dinge die Wahrnehmung für den Wert der Dinge deutlich. Doch das bedeutet, gelernt zu haben, wie kostbar der Augenblick ist und zu lernen, diesen Augenblick zu schätzen. Alles, was existiert, existiert immer nur jetzt. In diesem Moment und vom Moment zu Moment. Werden die Dinge aus dieser Perspektive gesehen, wird das eigentliche Wunder sichtbar, nämlich die Tatsache, dass jetzt etwas existiert, das wir tatsächlich in diesem Augenblick erfahren können. Das Faktum dieser perfekten Existenz, also einer Wirklichkeit, die in sich perfekt ist, es gibt nichts anderes als eben diesen Moment, weil dieser Moment gar nicht anders sein könnte, vermittelt einen Sinn für die Schönheit auch dessen, was vergeht. So wie die Blüten eines Tages abfallen, ohne dass wir es wollen und ohne dass wir es auch irgendwie verhindern könnten. Mit diesem Lebensgefühl, das wie im Gleichschritt mit der Veränderlichkeit aller Dinge einhergeht, verbindet sich durch Übung eine Praxis der Gelassenheit, die aus der Einsicht in die unvermeidbare Vergänglichkeit aller Dinge, aller Menschen, Lebewesen, Gedanken, Gefühle und von uns selbst resultiert.
Drittens.
Die Ursprünge von Wabi-Sabi lassen sich zurückverfolgen zum Daoismus und chinesischen Chan-Buddhismus. Im Japan des 15. und 16. Jahrhunderts entwickelte sich das Konzept dann in enger Verbindung mit der Teezeremonie weiter. Mit dem Teemeister Senno Rikyu, der von 1522 bis 1591 lebte, setzte dann die entscheidende Transformation ein. Rikyu entwickelte Wabi-Cha, eine Form der Teezeremonie, die bewusst auf Prunk verzichtet. Der Teeraum wurde deutlich verkleinert zu einem intimen, nur 3 Quadratmeter großen Raum. Statt glänzender chinesischer Porzellane rechts und links bevorzugte Rikyu schlichte Keramik mit unregelmäßigen Glasuren und oft asymmetrischen Formen. Und diese Ästhetik verkörperte zugleich einen veränderten Zugang zur Wirklichkeit. Die neue Einfachheit war Ausdruck einer vom Zen-Buddhismus beeinflussten Weltsicht, die von 4 Prinzipien geleitet wurde. Wa, Harmonie, die Einheit von Gast, Gastgeber, Raum und Utensilien. Kei, Respekt, die Achtung vor Dingen, Natur und Menschen. Sei, Reinheit, womit die äußerliche wie innere Klarheit gemeint ist. Und Jaku, Stille, die meditative Ruhe als Kern einer Erfahrung, die dann in der Stille reift. Wa, das erste Prinzip, bedeutet wörtlich Raum, Zwischenraum oder Pause. Leonard Cohen, einer der wenigen westlichen Interpreten des Wabi-Sabi-Prinzips, definierte es als Schönheit, die unvollkommen, vergänglich und unvollendet ist, aber dennoch wirksam und vor allen Dingen erkennbar jetzt, in diesem Augenblick, in Erscheinung tritt. Diese Konzeption von Schönheit als etwas sowohl Vergängliches wie Veränderbares erscheint aus der Sicht klassischer westlicher Philosophie als etwas höchst Unvollkommenes und unterscheidet sich fundamental von den westlichen Idealen. Wabi-Sabi ist kein Aufruf zu Fortschritt und gesteigerter Perfektion, denn diese ist aus Wabi-Sabi-Sicht ja bereits in jedem Augenblick erreicht. In diesem Augenblick wird es nicht besser als so, wie es gerade ist. Und jeder Augenblick ist eben so, wie er geworden ist. Und könnte in diesem Moment ja gar nicht anders sein. Dabei ist ein anderer Augenblick.
Viertens.
Ohne diese daoistisch-buddhistischen Wurzeln ist Wabi-Sabi nicht zu verstehen. Die buddhistische Erkenntnis, dass alle Phänomene vergänglich sind, ohne beständiges Selbst und daher letztlich leer, das heißt ohne Bestand in sich selber. Sie können nicht aus sich selber heraus existieren, sondern nur immer im Zusammenhang mit anderen, mit allem anderen entstehen. All das bildet die ontologische Grundlage für die Wabi-Sabi-Ästhetik. Im Buddhismus sind alle Lebewesen Dinge und Vorstellungen ihrer Natur aus nach flüchtig. Es gelingt nicht, sie irgendwie festzuhalten, unveränderlich. Wabi-Sabi ist die ästhetische Entsprechung dieser Einsicht in die Unbeständigkeit der Dinge, von all dem, was uns begegnet, einschließlich wir selber. Das Begehren nach Permanenz in einer impermanenten Welt führt unweigerlich zu Leiden. Wabi-Sabi lehrt uns, die Vergänglichkeit nicht zu bekämpfen, sondern anzunehmen, Freundschaft mit ihr zu schließen und in ihr eine eigene Form der Schönheit zu erkennen, die uns zufrieden machen kann, aber die uns auch leicht entgeht. Die Zen-Praxis der unmittelbaren, nicht konzeptuellen Erfahrung, also keine Erfahrung durch Denken, findet in Wabi-Sabi ihr ästhetisches Pendant. Schönheit wird nicht nach abstrakten Regeln beurteilt, sondern ist ein zeitliches Phänomen, das auf der direkten Begegnung der Erfahrung mit den Dingen beruht. Eine alte Teeschale mit unregelmäßiger Glasur offenbart ihre Schönheit durch die Zeitigkeit, die sich in diesem Augenblick realisiert, durch ihre Einzigartigkeit, ihre Geschichte, ihre Präsenz im Hier und Jetzt.
Fünftens.
Die europäische Ästhetiktradition unterscheidet sich, wie gesagt, fundamental von Wabi-Sabi. Seit Platon wird das Schöne vor allem im Reich der ewigen Ideen verortet. Für Plato war wahre Schönheit zeitlos, unveränderlich, absolut perfekt, eine Idee, deren konkrete Verwirklichung in Formen und Körpern aufgrund der materiellen Körperhaftigkeit immer mangelhaft war. So schön ein Gegenstand oder Mensch vielleicht im Moment auch ist, vollkommen gut und makellos ist er wie alle sichtbaren Dinge nie, weil das, was wir sehen, immer nur ein unvollkommenes Abbild der Idee des Schönen ist. Und die Idee unterscheidet sich von der Wirklichkeit immer wieder durch kleine Abweichungen. Kurzum, die Wirklichkeit verliert gegenüber der Idee an Wert. Schönheit war in Platos Vorstellung zeitlos, unveränderlich und daher perfekt, wie die Ideen und damit ganz anders als die Körper, die zerfallen, altern, bestenfalls ferne Erinnerungen noch an die Idee des Schönen sind. Und alles, was KünstlerInnen bleibt, ist die Nachahmung einer Nachahmung. Denn so viel wie für Plato die Natur, also die idealen Formen bzw. Ideen nachahmt, die perfekt sind, stellt die Kunst wiederum eine weitere, noch unvollkommenere Kopie dieser bereits unvollkommenen Kopie in Form der Natur dar. Ein besonders aufschlussreicher Unterschied liegt in der Bewertung von Licht und Schatten. Die westliche Tradition assoziiert Licht mit Wahrheit und Schönheit, während Dunkelheit für Unwissenheit steht. Junichiro Tanizaki hat 1939 in seinem berühmten Essay Lob des Schattens darauf hingewiesen, wie fundamental anders die traditionelle japanische Ästhetik verfährt. Sie schätzt beispielsweise das Halbdunkel, das Verhüllte, das im Schatten liegende. Schönheit findet sich nicht nur in den Dingen selbst, sondern in den Mustern von Schatten, von Licht und Dunkelheit, die sie gemeinsam erzeugen. Wie das aussehen kann, zeigt Wim Wenders in seinem beeindruckenden Film Perfect Days, einem meiner Top 5 Lieblingsfilme. Am Ende seines Films weist er auf das Prinzip von Komorebi hin, das bewegliche und von Augenblick zu Augenblick vergehende, neu entstehende Spiel von Licht und Schatten in den Mustern, die vom Sonnenlicht und den windbewegten Blättern eines Baumes erzeugt werden. Auch das Halbdunkel traditioneller japanischer Räume lässt die Dinge geheimnisvoller erscheinen, wenn es gut gemacht ist. Deshalb gibt es farbige Akzente auch in einer dunklen Nische. Die völlig gleichmäßige Ausleuchtung, wie man sie zum Beispiel in modernen Museen findet, ist dem Wabi-Sabi-Prinzip fundamental fremd und ebenso die gewollte Transparenz moderner Häuser, also dass man von außen alles sehen kann, was sich dann bis in die Wahl der verwendeten Materialien hinein zeigt. Und statt Marmor, Bronze, Gold, also Materialien, die alle Zeiten und die Ewigkeit überdauern sollen, zielt eine Gestaltung im Geist von Wabi-Sabi auf Materialien ab, die ihre Vergänglichkeit ganz offen zeigen. Holz, das sich verzieht und grau wird. Papier, das vergilbt. Keramik, die sich im Feuer entwickelt und unvorhersehbare Muster erzeugt. All das ist gelebte Zeit. Ein verwitterter Zaunpfosten, ein moosbedeckter Stein, eine rissige Teeschale. Sie alle tragen die Spuren ihrer unverwechselbaren Geschichte. Das macht sie einzigartig. Und nicht trotz, sondern gerade wegen der in ihnen sichtbar werdenden Zeit und Vergänglichkeit werden sie geschätzt. Deshalb ist das Ziel auch nicht die platonische Verwirklichung einer Idee oder eines abstrakten Gedankens oder eines Modells. Das Ziel ist das Individuelle, das Detail und das, was gerade durch seine Unterschiedenheit davon auf etwas verweist, das alle Dinge miteinander teilen. Und das ist ihre Veränderlichkeit und ihre fundamentale Verbundenheit. Statt perfekt und abgeschlossen zu sein in sich, ist das ideale Wabi-Sabi-Kunstwerk offen. Es hat Beziehungen zu seiner Umwelt, zu uns. Es bietet der eigenen Unvollkommenheit und Vergänglichkeit einen ebenso freundlichen wie intimen Einlass. Das Wabi-Sabi der Dinge öffnet eine Tür. Und gelingt es uns einzutreten, empfinden wir in diesem Moment nicht nur die wunderbare Tatsache der Existenz, sondern entdecken auch einen gemeinsamen Raum der Verbundenheit. Wir können jederzeit in diesen Raum eintreten, weil die Verbundenheit des einen mit allem etwas ist, das alle Dinge teilen und ihnen bereits gemeinsam ist. Verbundenheit bedeutet, dass nichts nur in sich selbst oder aus sich selbst heraus existieren kann. Am Ende ist es nach buddhistischer Auffassung diese Verbundenheit, diese Nicht-Selbsthaftigkeit oder auch Leere, die alles miteinander verbindet und sich im Fluss der Veränderung als das Verlässliche erweist.
Sechstens.
Trotz all dieser Unterschiede lassen sich Parallelen zwischen Wabi-Sabi und bestimmten Strömungen der europäischen Geistesgeschichte feststellen. Heraklits bekanntes Fragment »Alles fließt« und seine Lehre, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen könne, antizipieren die buddhistische Einsicht in die universelle Vergänglichkeit. Montaignes Essays von 1580 repräsentieren eine Haltung der Bescheidenheit, der Akzeptanz des Unvollkommenen, die dem Wabi-Sabi-Geist durchaus nahesteht. Auch Heideggers Analysen des Daseins als Sein zum Tode, also seine Betonung der Endlichkeit, weist natürlich Parallelen zur buddhistischen Perspektive auf. Und Wabi-Sabi ist eine Ästhetik der Eigentlichkeit, die die Vergänglichkeit ins Zentrum der Erfahrung rückt. Und Vergänglichkeit ist ja etwas sehr Reales. Die stoische Amor Fati, also die Akzeptanz dessen, was geschieht, was Schicksal ist, hat strukturelle Ähnlichkeit mit der Wabi-Sabi-Haltung. Marc Aurel zum Beispiel schrieb, die Zeit ist ein Fluss, ein reißender Strom der Geschehnisse. Diese Meditation mündet nicht in Resignation, sondern in gelassene Akzeptanz dessen, was sich permanent verändert.
Siebtens.
Die japanisch-amerikanische Philosophin Yoriko Saito, eine Spezialistin für Wabi-Sabi, hat, wie ich finde, eine entscheidende Einsicht entwickelt. Unsere ästhetischen Entscheidungen im Alltag, also was wir gut finden, was wir schön finden und so weiter, haben immer auch eine tiefgreifende moralische Bedeutung. Sie kommen gewissermaßen nicht obendrauf, diese moralischen Qualitäten, sondern sind eng mit Schönheit selbst verwoben. Wenn Plato die Regulierung der Künste fordert zum Beispiel, dann tat er dies, weil er um die Macht des Ästhetischen, heute würde man sagen des Designs, und die Notwendigkeit des Moralischen wusste. Saito erweitert diese Einsicht auf die gesamte Umwelt hin. Also die natürliche Umgebung, die gebauten Strukturen, die Objekte unseres täglichen Gebrauchs, die Art, wie wir miteinander umgehen. All das hat nicht nur eine ästhetische, sondern zugleich immer auch eine zutiefst moralische Qualität. Die ästhetische Gestaltung unserer Alltagswelt ist niemals moralisch neutral. Also ein Gebäude zum Beispiel, das mit Sorgfalt geplant wurde, das kommuniziert auch Respekt. Und wenn ich irgendwo bin, wo ein Gebäude zerfällt, hat das was mit Respektlosigkeit zu tun. Ein lieblos zusammengeworfener Bau kommuniziert Gleichgültigkeit. Saito spricht von moralisch-ästhetischen Urteilen, Urteilen, in denen ästhetische und moralische Qualitäten untrennbar miteinander verwoben sind. Und diese Perspektive bedeutet, dass die schöne Gestaltung auch unserer Umwelt zugleich immer auch eine zutiefst ethische Angelegenheit ist und dass Schönheit, die das Zusammenleben verletzt, zum Beispiel indem sie die Natur zerstört, keine wirkliche Schönheit ist. Eine Gesellschaft, die ihre Umwelt lieblos gestaltet, kommuniziert ihren Mitgliedern, dass deren Erfahrung, denn wir sind ja auch Umwelt, unwichtig ist. Umgekehrt, eine Umwelt, die mit Sorgfalt gestaltet ist, fördert das Wohlbefinden und die Würde ihrer Bewohner. Und Wabi Sabi lehrt uns, wenn wir die Dinge auf ihre eigene Weise sehen, ohne ihnen immer unsere Vorstellung von Perfektion und vor allen Dingen natürlich von Wirtschaftlichkeit aufzwingen, üben wir uns in der Fähigkeit, anderen Menschen, anderen Lebewesen ebenfalls mit Respekt zu begegnen. Auch hier spielt natürlich der Aspekt der Stille, des Hörenlassens und Gesehenwerdens eine entscheidende Rolle. Es geht darum, aufmerksam zu sein, um die Dinge selbst wirken zu lassen, statt ihnen die eigenen Fantasien, die Gedanken und Gefühle ständig aufzuzwingen.
Achtens.
Die Wirklichkeit ist nun mal so, wie sie ist. Und vor allen Dingen ist sie komplexer als wir. Komplexer als unser Bewusstsein von ihr und komplexer als jede Theorie, die wir uns über unsere Umwelt machen können. Immer wieder werden wir von Ereignissen deshalb überrascht im gesellschaftlichen wie im persönlichen Leben und selbst in den Wissenschaften. Die Wirklichkeit ist, wenn wir sie zu beschreiben versuchen, so widersprüchlich, wie sie uns im Denken dann in unseren Modellen erscheint, auch wenn sie in ihrer eigenen Entwicklung von Augenblick zu Augenblick ja keinen einzigen Riss oder Widerspruch aufweist. Die Wirklichkeit zögert ja nicht und denkt, ey, das ist aber jetzt sehr widersprüchlich, das mache ich jetzt nicht, jetzt werde ich nicht wirklich. Die Wirklichkeit kümmert sich nicht um die Widersprüche, die wir in ihr sehen. Wir hingegen leben in einer Epoche der Optimierung. Unsere gegenwärtige Kultur ist daher das Gegenteil einer Wabi-Sabi-Kultur. Der Imperativ der Perfektion durchdringt all unsere Lebensbereiche und Perfektion möglichst ja auch noch preiswert. Also es gibt da immer die ökonomische Komponente. Eine milliardenschwere Anti-Aging-Industrie verspricht, die Spuren der Zeit in unseren Körpern vollständig zu löschen. Das Alter gilt als Krankheit und die muss man heilen. Diese Kultur erzeugt das Leiden an der Unmöglichkeit, den eigenen Ansprüchen zu genügen. Denn es ist unmöglich, die Vergänglichkeit zu stoppen. Wabi Sabi bietet da eine radikale Alternative. Schönheit nicht trotz, sondern gerade in dieser Unvollkommenheit der Vergänglichkeit zu finden. Die japanische Tradition der Mono no Aware, der Trauer über die Vergänglichkeit, ist eine hochentwickelte Form der Wertschätzung. Gerade weil die Kirschblüte nur so wenige Tage währt, manchmal sind es wirklich nur 3-4 Tage, wird ihr Anblick so intensiv erlebt. Erst die Endlichkeit verleiht diesem Moment der Betrachtung der Kirschblüte seine Tiefe. Die wichtigste Lehre ist die Weisheit der Akzeptanz. Das bedeutet nicht Resignation, sondern sehr gut unterscheiden zu können zwischen dem, was wir ändern können und dem, was zur unausweichlichen Natur der Existenz gehört. Wir können nicht ändern, dass wir sterben beispielsweise. Und diese Akzeptanz ist befreiend. Wer aufhört, gegen die Vergänglichkeit ständig anzukämpfen, in Klammern, der Kampf muss verloren werden, gewinnt Energie für das Leben in diesem Augenblick. Die Angst vor dem Verlust weicht einer Haltung der Dankbarkeit für das Gegenwärtige. Und demgegenüber ist die japanische Tradition von Mono no Aware, das Pathos der Dinge bzw. die Trauer über die Vergänglichkeit der Dinge, keine Resignation, sondern eine ganz besondere, ganz bewusst kultivierte Form ihrer Wertschätzung. Wie gesagt, gerade weil die Kirschblüte nur wenige Tage währt, wird ihr Anblick intensiv erlebt und geschätzt. Und eine Kirschblüte, die niemals verblüht wäre, so wie der immergrüne Weihnachtsbaum aus Plastik, den man bei Amazon bestellen kann, der ist eben Plastik und bloßes Dekor. Der Zauber der Dinge, falls es ihn gibt, ist untrennbar verbunden mit der Erfahrung einer vergänglichen Welt, in der sich dennoch Schönheit und zuweilen auch eine sehr subtile Kraft zeigen. Sie kann in jedem Moment erblühen und dauert manchmal nur Momente. Das Prinzip von Wabi-Sabi kann uns dazu bringen, diese Erfahrung in allen Dingen zu suchen und auf alle Bereiche des Lebens anzuwenden, um überall zu Hause zu sein, in einem jungen Körper ebenso wie in einem alten oder in einem wachen, frischen, jugendlichen Geist ebenso wie in einem, der müde ist. Die vielleicht wichtigste Lehre, die Wabi-Sabi für unseren Umgang mit Vergänglichkeit bereithält, ist diese Weisheit der Akzeptanz. Das bedeutet nochmal, weder passive Resignation noch Aufgeben unseres Willens, die Dinge, wenn wir sie gestalten können, auch zu gestalten. Es bedeutet vielmehr, zwischen dem zu unterscheiden, was wir jetzt ändern können und auch sollen, und dem, was zur unausweichlichen Natur der Existenz gehört. Und diese Akzeptanz ist paradoxerweise sehr befreiend. Wer aufhört, gegen die Vergänglichkeit anzukämpfen, gewinnt Energie für Veränderung. Die Angst vor dem Verlust weicht einer Haltung der Dankbarkeit für das Gegenwärtige, die Kraft gibt, statt sie zu nehmen, weil wir uns dagegen wehren müssen. Statt uns ständig um alles zu sorgen, was könnte nicht alles in diesem Moment verloren gehen, könnten wir uns dem widmen, was jetzt da ist und jetzt in diesem Moment seine Möglichkeiten entfaltet. Diese Aufmerksamkeit für das letztlich unfassbare Faktum der Existenz erfordert Kultivierung und Übung. Und dafür warnt ist in Japan die Teezeremonie exemplarisch. Jede Bewegung wird bewusst ausgeführt, jedes Objekt gewürdigt, der gegenwärtige Augenblick möglichst vollständig erlebt. In einer Kultur der Ablenkung, des permanenten Wegscrollens von Bildern und Informationen, der Flucht vor der Gegenwart in eine ständige Zukunftsorientierung, also immer auf das nächste Bild hin, sind ja permanente Unzufriedenheit und auch Überforderung. Das ist nahezu zwingend. Wabi-Sabi ist dagegen eine geradezu revolutionäre Praxis. Wir werden nämlich aufgefordert, nicht mehr ständig zu bewerten und nach was Besserem zu suchen, Meinungen in den Vordergrund zu rücken und uns dann selber zu optimieren, sondern stattdessen innezuhalten, um diesen Augenblick wirken zu lassen, so wie er ist, und uns dieser Präsenz des Lebens zu öffnen. Diese Praxis der Präsenz ist zugleich natürlich eine Praxis der Versöhnung mit der Zeit. Wer wirklich gegenwärtig ist, fürchtet die Zukunft immer weniger und bedauert auch die Vergänglichkeit der Vergangenheit nicht mehr übermäßig. Die Vergänglichkeit wird bei aller gelegentlichen Melancholie, die durchbringt, nicht mehr ausschließlich als die in die Zukunft weisende Bedrohung erlebt, sondern als ein natürlicher Rhythmus, in dem sich alles Leben nun mal entfaltet. In einer Welt, in der die Dinge gemacht sind, um möglichst schnell zu veralten und so designt werden, dass sie, wie in der Fast Fashion, möglichst schnell nächste Woche schon ersetzt werden müssen, dagegen bietet Wabi-Sabi eine Gegenlogik, die Wertschätzung des Veränderlichen und damit ein Vertrauen auf Qualität, die sich auch in der Zeit als verlässlich erweist, statt auf viele immer wieder neue Dinge zu setzen, die dann bald wieder ersetzt werden müssen. Wabi-Sabi markiert den Übergang von einer Haltung des Habens zu einem Sein im Werden, von Quantität, also möglichst viel zu haben, zur Qualität, von der Neuheit, man muss immer wieder was Neues haben, zur Tiefe der Beziehung, von der Isolation des Einzelnen zur Verbindung mit allem. Diese Haltung hat nicht nur ästhetische, sondern auch, wie gesagt, ethische und zum Beispiel ökologische Implikationen. Und eine Kultur, die das Alte und Gebrauchte wertschätzt, produziert auch weniger Müll, verbraucht weniger Ressourcen, schont die Umwelt. Wabi-Sabi ist insofern keine Designphilosophie, sondern zugleich auch eine Ökologie und Praxis der Achtsamkeit und damit Lebenskunst.
Neuntens.
Die Aktualität von Wabi-Sabi liegt in dieser Fähigkeit, dem modernen Perfektionismus etwas Positives entgegenzusetzen. Eine Ästhetik und Ethik, die das Leben in seiner ganzen Spannweite würdigt. In einer Zeit ökologischer Krisen lädt uns Wabi-Sabi daher dazu ein, anders zu konsumieren, achtsamer mit Ressourcen umzugehen und den Augenblick zu genießen. Und in einer Zeit verbreiteter Angst vor dem Alter bietet Wabi-Sabi eine Philosophie der Gelassenheit. Nicht durch Verleugnung und Verdrängung, sondern durch Anerkennung. Nicht durch Kontrolle, sondern durch Loslassen. Nicht durch Perfektion, sondern durch echte Würdigung des Unvollkommenen. Die alte Teeschale mit ihren Rissen und ihrer Patina wird zum Symbol einer weisen Lebensführung. Sie ist schön nicht trotz, sondern gerade weil sie eine Geschichte hat. Sie ist wertvoll nicht als perfektes Objekt, sondern als Zeugnis gelebter Zeit. Sie lädt ein nicht zur Bewunderung aus Distanz, sondern zur liebevollen Berührung, zum Gebrauch, zum Leben selbst. Kurzum, zu einem gelassenen, freundlichen und zufriedenen Umgang mit dem Leben. Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen, der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer, sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.